Am Tabellenende der ersten Fußball-Bundesliga, da ist es wirklich spannend. Heidenheim, Kiel und Bochum, die sind alle in einem Punktekorridor von nur 3 Punkten und Kiel und Bochum, die waren ja auch direkte Gegner an diesem Wochenende. Und das nehmen wir hier im Rasenfunk zum Anlass, genau auf diese beiden Teams mal ausführlicher zu blicken, mit Pike vom 1912 FM Podcast und mit Jakob aus der Rasenfunk-Community. Jetzt geht's los, hier im Rasenfunk.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Wir haben verloren. Erste Halbzeit war, wie gesagt, war nicht gut. Ansonsten kotzt mich hier alles an, weil wir beschäftigen uns mit allem anderen, nur nicht mit Fußball. Und deswegen ist es so, wie es ist. Und vielleicht haben wir es auch nicht anders verdient.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, hier meine Runde begrüßen zu dürfen. Pike, schön, dass du mal wieder da bist. Wie wir vor der Sendung festgestellt haben, zum ersten Mal jetzt in der ersten Liga. Zeit wurde es.
Richtig. Moin, moin.
Schön, dass du da bist. Kannst du schon fassen, Holstein in der ersten Liga?
Ja, so langsam sind wir in der harten Realität angekommen, aber man genießt trotzdem noch jeden Spieltag, jede Auswärtsfahrt ist trotzdem immer noch sehr besonders und es macht immer noch Spaß.
Interessanter Punkt. Ich habe gerade erst vorhin den und nun zum Sportpodcast von der SZ gehört. Da ging es um das Aufstiegsrennen in der zweiten Liga und da wurde noch die These vertreten, ach, eigentlich ist es für den HSV doch ganz toll, jetzt der Zweitliga-Dino zu sein, weil wenn man dann aussteigt, dann kriegt man so oft auf die Mütze. So wie du darüber sprichst, glaube ich, kannst du diese These nicht bestätigen.
Also, dass man oft auf die Mütze kriegt, das stimmt. Und es macht schon noch Spaß, ja. Aber doch, Bundesliga ist schon gut. Zweite Liga aber natürlich auch geil. Und auch für Holstein Kiel war zweite Liga auch immer noch sehr besonders. Also, wir sind gerade in dem Fahrwasser. Uns kann so gesehen nichts Schlimmes passieren, denn das Schlimmste ist der Abstieg in die zweite Liga. Und damit können wir auch sehr gut leben.
Na okay, also dann sehen wir dich in dich selbst ruhend, das ist doch schön zu wissen. Dann ist die Frage, wie die Lage bei Jakob ist. Jakob, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir jetzt im dritten Bundesliga-Jahr dann?
Ja, das ist immer noch wie ein Fiebertraum. Also dieser Verein schreibt da auch immer wieder wahnsinnige Geschichten. Ob da dieses Jahr eine zukommt, sehen wir noch. Aber es macht Spaß. Man kriegt trotzdem sehr viel auf die Mütze immer noch. Also wir haben schon sehr oft 7 Gegentore gesehen. Ich war fast jedes Mal dabei. Es war auch nicht immer ein Spaß. Aber mir geht's gut und ich freue mich, hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Wir wollen heute mal auf dieses Spiel blicken vom Wochenende und dann eben auf die generelle Lage in euren Vereinen. Also ich tue es einfach so, als würden sie euch gehören. Ich denke, da werdet ihr mir nicht widersprechen. Pike, jetzt mit einem Tag Abstand. Wir nehmen auf am Montagabend. Wie blickst du denn auf dieses 2:2?
Ja, schwierig. Also gefühlt war dieses Spiel eine komplette Zusammenfassung der Saison von uns bisher. Viele Verletzte, komplett unkonstantes Spiel. Man geht in Führung, ist danach trotzdem komplett verunsichert, lässt sich in der ersten Halbzeit eigentlich ja komplett die Butter dann vom Brot nehmen, obwohl eigentlich nichts Besseres passieren kann, als dass man so früh in Führung geht und den Gegner dann so gesehen sogar erstmal machen lassen kann. Dann 2 Verletzungsauswechslungen, die dritte erst in der Halbzeit, damit wir nicht noch die dritte Unterbrechung nutzen müssen. Mit Komenda, unserem besten Innenverteidiger, gefühlt aktuell verloren. Skripski, einen super torgefährlichen Spieler, verloren. Porat konnte dann ja die letzten Minuten gefühlt auch wohl nicht mehr so richtig gut gucken. Nur noch mit einem Auge, waren ja auch beide nach dem Spiel im Krankenhaus. Zweite Halbzeit hat Rapp dann ja ein bisschen umgestellt. Dann gab es auch wieder diesen ja doch ansehnlicheren Fußball mit ein paar echt schönen Angriffen. Für Tore ist Holstein ja auch echt immer gut. Und ja, dann einige fragwürdige Schiri-Entscheidungen, die uns auch schon durch die gesamte Saison begleitet haben, aber in dem Spiel natürlich extrem ins Spiel eingegriffen haben, sag ich mal. Schiri-Leistung insgesamt super schwach für beide Seiten. Also auch Bochum kann sich da, glaube ich, jetzt nicht zufriedenstellen. Und so ein Spiel, was einem irgendwie nicht so weiterhilft. Also klar, wir sind irgendwie alle einen Punkt rangerückt. Aber ja, so ein typisches Duo-Dei-Spiel, wo dann am Ende beide so ratlos, glaube ich, dastehen.
Jakob, ich habe dich nicken sehen.
Ja, ganz genau. Endlich zu gehen. Es geht mir ganz genauso. Ich glaube, es gibt schon einen Gewinner in dem Spiel, der heißt Heidenheim. Weil die werden ganz froh sein, dass da nur 2 Punkte verteilt worden sind und nicht 3. Aber irgendwie kann ich gar nicht so viel anderes sagen. Also aus Bochumer Sicht ist natürlich genauso. Nach dem Katastrophenstart mit dem frühen Gegentor kommst du eigentlich sehr stark zurück. Mhm. Kannst, finde ich, eigentlich auch höher führen und fängst dir dann wieder einen Standard. Was leider auch so ein Problem ist in den letzten Wochen, hat uns auch gegen Freiburg schon Punkte gekostet in der Vorwoche. Und am Ende hast du hinten raus natürlich auch eine Menge Glück. Das muss man ganz klar auch sagen. Schiri-Entscheidung, Falk, du hast das gesagt. Ich glaube, man erkennt eine schlechte Schiedsrichterleistung daran, dass hinterher beide Teams irgendwie das Gefühl haben, sie wurden da benachteiligt. Also weiß ich gar nicht, ob wir auf die einzelnen Szenen eingehen müssen, aber es gab wirklich sehr viel und sehr viel, wo irgendwie man das Gefühl hatte, es war auf beiden Seiten nicht so ganz optimal entschieden worden.
Also, wenn ihr nicht da dringend den Gesprächsbedarf habt, würde ich sagen, die Szenen schenken wir uns, weil gerade wenn ihr sagt, es war ja auf beiden Seiten so, was sollen wir jetzt machen? Mich würde eher interessieren, wie ihr darauf blickt, dass es ja ein sehr ereignisreiches Spiel war, was ja für neutrale BeobachterInnen erstmal super ist. Es ging hin und her, spricht jetzt aber auch nicht für die beste Abwehrleistung und das hat sich ja so ein bisschen auch über das komplette Spiel hingezogen, also auch in der zweiten Hälfte, in der Holstein Kiel schon deutlich mehr Abschlüsse hatte. Ganz am Schluss kommt auch nochmal der VfL zu einer Chance. Pike, warum war das in diesem Spiel so und ist das auch stellvertretend für diese Saison, dass Holstein eben seine Defensive nicht stabilisiert bekommt?
Komplett. Also, dass wir eine schwache Defensive haben, ist, glaube ich, nicht zu leugnen. Liegt einerseits, glaube ich, daran, dass wir gefühlt die ganze Saison keine Stammformation richtig hinten hinkriegen. Wir haben immer wieder Verletzte. Zuletzt Eras, der jetzt schon lange ausfällt, Johansson, der lange ausfällt, dann immer wieder irgendwelche Kopfbeschwerden auch, Concussion-Protokoll, Gashville hatte Gehirnerschütterung, Eras, wie gesagt, jetzt lange, Becker einen gebrochenen Zeh und so weiter und so fort. Jetzt haben wir in der Winterpause so ein bisschen nachgelegt in der Defensive. Die funktionieren bisher auch ganz gut. Aber selbst jetzt, Komenda kam zurück, hat sich sofort in die Startelf gespielt, jetzt wieder verletzt ausgewechselt, wird wohl am Wochenende wieder spielen können, aber so richtig eine Stammformation defensiv kriegen wir einfach nicht hin. Und ja, dazu kommt dann natürlich auch, so ehrlich muss man sein, dass viele Spieler einfach nicht unbedingt die Qualität haben, an einem guten Tag schon, aber in Normalform reicht's bei den meisten einfach nicht. Ein Rosenboom, den wir von Bremen 2 geholt haben, der hat letzte Saison, war der kein Stammspieler. Sein erster Startelf-Einsatz war im Aufstiegsspiel gegen Düsseldorf. Und nun ist er quasi Stammspieler in der Bundesliga. Da kann man dem ja nicht böse sein, wenn der noch einfach gar nicht so weit ist und hin und wieder mal überfordert ist. Zum Beispiel beim zweiten Gegentor, wo man sich auch denkt, gegen Bochum, warum haut er das Ding da nicht einfach weg? Sondern versucht da irgendwie im eigenen 16er in Zweikampf zu gehen, rutscht weg und eröffnet damit die Flanke. Das sind so Sachen, ich kann da den Spielern nicht böse sein. Natürlich nerven sie mich und ich würde mir wünschen, es würde besser laufen. Aber so ehrlich muss man sein, mit dem Weg, den Holstein geht. In Gashville haben wir auch aus der dritten Liga von Sandhausen geholt. Da ist sowas nun mal, passiert nun mal. Und damit wir da richtig was reißen können, muss halt bei uns echt alles stimmen. Dazu kommt noch Timon Weiner, letzte Saison einer der besten Torhüter der zweiten Liga. Diese Saison ja, doch schon einige Bälle drin, die man gut halten kann. Auch das 1-1 von Bochum, wo man sagt, ein guter Torwart. Oder wenn, ich sag mal, auch wenn Weiner einen besseren Tag hat, hält er den. Gegen Bayern war er zum Beispiel überragend. Mhm. Ja, das ist gerade so ein bisschen, ich glaube, viel, viel Kopfsache, auch gerade bei ihm. Und ja, da kriegen wir einfach keine Konstanz rein vorne. Weil, hinten meine ich, weil vorne läuft's ja. Also die Tore machen wir ja. Wir sind jetzt nicht gerade ungefährlich. Ich glaube, wir haben 2-3 Spiele, wo wir nur 0 Tore geschossen haben. Aber ja, meistens erst, wenn wir uneinholbar zurückliegen. Ja, genau. oder man hat ja mal so ein Bombenspiel wie gegen Dortmund oder Augsburg, das Heimspiel, wo man dann gleich auch mal 4-5 Buden macht. Aber ja, um so ein Spiel sicher 1-0 über die Zeit zu bringen, fehlt uns einfach die Qualität, glaube ich.
Mhm. Also von den erzielten Toren her liegt man auf einem Niveau mit Mainz und Gladbach zum Beispiel im Tabellenmittelfeld. Und bei den Gegentreffern ist man allerdings die schlechteste Defensive der Liga. Was mich gewundert hat, Jakob, war der Blick auf Bochum in dieser Hinsicht. Denn ihr habt ja den Spielverlauf schon beide so ein bisschen beschrieben. Holstein Kiel geht sehr früh in Führung und dann schafft es aber Bochum mit so einem Doppelschlag das Ding zu drehen. Und dann dachte ich mir, ah, Dieter Hecking, der alte Fuchs, er hat es wieder geschafft, jetzt haben sie es gedreht und dann dachte ich mir, jetzt sehen wir eine defensive Stabilität, weil mein Eindruck war eigentlich schon, dass das war, was Hecking Bochum gebracht hat, eben nach dem Trainerwechsel hin zu ihm. Liege ich da jetzt komplett falsch oder hättest du dir auch erwartet, dass Bochum das defensiv stabiler hinbekommt, auch wenn wir hier natürlich auch über Ausfälle sprechen müssen? Also es ist schon klar, war jetzt nicht so einfach in dem Spiel.
Also ich teile deinen Eindruck komplett. Tatsächlich ist das so. Das Erste, was Dieter Hecking gemacht hat, was ja auch irgendwie, glaube ich, was viele erfahrene Trainer machen, wenn du in so einer Situation kommst, wo die Mannschaft einen Punkt hat, am Tabellenende fast schon abgeschlagen stand zu dem Zeitpunkt. Das hat sich deutlich gebessert. Es gibt aber eben situativ immer noch diese Konzentrationsschwächen und einfach Ausfälle. Also man hat das, finde ich, ganz gut vor diesem dann zurückgenommenen Tor von Holtby gesehen, wo wirklich jeder im Stadion wusste, was da kommt mit diesem zurückgelegten Pass an die 16er Kante, wo Holtby ja eben Mutterseelen allein dann das Ding machen kann. Und solche Momente ziehen sich leider noch durch. Auf der anderen Seite hatte ich jetzt so das Gefühl, auch gerade bei der Aufstellung und wie es dann auch umgesetzt wurde im Spiel gegen Kiel, dass Hecking da jetzt versucht, offensiv den nächsten Schritt zu gehen. Also was viele Fans auch irgendwie so ein bisschen bemängelt haben, war die Besetzung der Offensive manchmal ohne Flügelspieler, oft mit Boadu auf der Bank, der so ein bisschen der Hoffnungsträger ist, spätestens seit den drei Toren gegen Leipzig, aber auch vorher schon, weil er eigentlich schon Stürmer ist. Das sieht man bei jedem Ballkontakt eigentlich, der von der Zielstrebigkeit her, von der Technik, von einer Geschwindigkeit, vom Abschluss her einfach was mitbringt, was wir sonst nicht in Bochum haben. Da hat Hecking mehr auf Stabilität gesetzt, mehr auf Arbeit gegen den Ball, was eher so das Metier von Bruschinski zum Beispiel ist. Und dann hat er in Kiel aber eigentlich in der Aufstellung jeden Traum eines Fans, der ein bisschen eine offensivere Ausrichtung sich wünscht, eigentlich erfüllt. Masuras direkt nach der Verpflichtung von Anfang an auch in einer spannenden Rolle, fand ich. Boadu von Anfang an, Holtmann von Anfang an, der seit Hecking da ist, komplett aufblüht und wirklich auch fast immer ein belebendes Element ist. Und ich fand die Ausrichtung auch generell erstaunlich offensiv dafür, dass es eben ein Auswärtsspiel war, dafür, dass man eigentlich auch erwarten könnte, dass das Kiel eben, was sie dann auch gemacht haben mit dem frühen Tor, versucht da Bochum unter Druck zu setzen. Und ich fand auch, dass es offensiv gut funktioniert hat. Also ne, Masuras ist ja nominell, dachte man, so in so einem 3-4-3 rechts gewesen, ist dann aber sehr oft in der Mitte aufgetaucht. Manchmal sogar stand er dann mit Holtmann oder später Bruschinski auf einer Seite. Passlag ist dann vorgeschoben nach rechts offensiv und das hat ja tatsächlich auch sehr viel Gefahr gebracht. Also das 2-1 war es, entsteht genau auf diese Weise. Es bereitet Passlag ja vor und der hat ja auch noch zwei oder drei ganz gute Chancen, die er dann halt liegen lässt, aber da hat man eben gemerkt, er hat in der Jugend, hat er ja in Dortmund offensiv auch gespielt und hat zumindest so die Laufwege und die Instinkte dafür. Also das fand ich ein interessantes Element und irgendwo auch eine Weiterentwicklung. Gleichzeitig, du hast es natürlich angesprochen, die Defensive, da war Luft nach oben auf jeden Fall.
Ja, 46 Gegentreffer, das ist eben die zweitschlechteste Defensive vor Kiel. Also es gibt einen Grund, warum wir hier über Tabellenplatz 17 und Platz 18 sprechen, aber gleichzeitig, und deswegen finde ich, passt nämlich jetzt auch sehr gut mal auf diese beiden Vereine ein bisschen länger zu blicken, habe ich den Eindruck, anders als bei manch anderen Teams, vor allem bei Heidenheim, ist bei den von euch Abgedeckten hier eine Dynamik drin. Und das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, was man im Winter gemacht hat, denn sowohl Holstein als auch der VfL haben im Winter doch durchaus einiges in die Hand genommen, um vielleicht irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen, ohne dass sie sich da jetzt finanziell komplett verhoben haben dürften. Vielleicht fangen wir mal mit Holstein Kiel an, Paik. Wie empfindest du denn die Winterneuzugänge? Mit Setsch haben wir ja quasi den neuen Defensivchef, in Abwesenheit ja von den vielen anderen, die du vorhin genannt hast. Mit Teukin haben wir einen Außenspieler, gibt es noch viele Dinge zu sagen zu diesem Transfer und zu diesem Spieler. Ivan Nekic ist noch gekommen im Winter. Wie gefallen dir denn diese drei Transfers?
Also Nekic hat bisher noch nicht gespielt, deswegen kann man dazu noch nichts sagen. Ich bin aber froh, dass wir noch mal nachjustiert haben mit noch einem Innenverteidiger. Das kann uns auf jeden Fall nicht schaden. Ja, Zetsch hat sich sofort bei der Dreierkette quasi in die Mitte zum Chef gespielt, hat jetzt auch schon zweimal getroffen. Also geht, glaube ich, kaum besser, so ein Einstand. Ja, und Tolkien, guter Spieler. Ich glaube, in Amerika war genannt so eins der größten Außenverteidiger-Talente so. Die waren wohl relativ traurig, dass sie ihn verloren haben. Gab dann ja ein paar, ja, Nebenfeuer, sag ich mal, nach dem Transfer. Und ja, jetzt ist er da, spielt. Ich fand, er hat es auch ganz ordentlich gemacht.
Also man muss das kurz erklären für alle diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Er hat auf Twitter sehr, sehr viele Tweets geliked, die Verschwörungstheorien bedienen, von Chemtrails bis hin zu Flat Earth. Da waren auch, was ich gesehen habe, auch durchaus homofeindliche Dinge mit dabei und sehr rückwärtsgewandte Dinge. Das sind jetzt alles erstmal nur Twitter-Likes, aber es waren auch sehr viele davon. Also da wird ihm nicht der Finger ausgerutscht sein.
Ja, und das Schlimme fand ich, er hatte in Amerika im Fernsehen auch die Chance, sich zu entschuldigen. Er wurde in einem Interview dazu befragt und da kam dann so, ja, es tut ihm leid, wenn sich Leute davon angegriffen gefühlt haben.
Non-Policy.
Also, ja, also alles nicht ganz so glücklich und ja, gegen Rassismus und Co. steht auch in der Vereinssatzung drin. Das heißt, so gesehen widerspricht er der eigenen Vereinssatzung und ja, das alles ein bisschen nerviges Thema, fand ich. Ein bisschen blöd, so ein Nebenfeuer sich selbst noch ranzuholen. Auch wenn er wohl ein guter Fußballer ist. Und ich fand, er hat es jetzt bisher, auch wenn er gespielt hat, immer ganz gut gemacht. Aber ja, das war irgendwie so ein bisschen noch nervig, als hätte man nicht gerade noch andere Probleme. Aber rein sportlich wird er uns wahrscheinlich gut tun. Hat allerdings für Holstein-Verhältnisse auch echt viel Geld gekostet, 2,5 Millionen. So viel hat Holstein noch nie ausgegeben für einen Spieler. Ich bin mal gespannt, was sein Vertrag sagt. Also Holstein gibt ja gar keine Infos mehr über Vertragslaufzeit, Kaufoptionen, Co. Da weiß man gar nichts mehr drüber bei keinem Spieler. Und wenn wir absteigen, kann ich mir nicht vorstellen, dass er mit in die Zweitliga geht. Ich denke mal, da wird es dann irgendeine Klausel geben, dass er für einen gewissen Betrag wieder gehen kann. Aber insgesamt bin ich zufrieden mit den Transfers. Ich hätte mir noch gewünscht, dass man auf die Verletzung von Alexander Bernhardsson, unserem Offensivspieler, reagiert. Einer der wenigen Spieler, der konstant, finde ich, zeigt, dass er Bundesliga-Niveau hat, da er dieses Tempo auch mitgehen kann, was viele noch nicht so gut können. Da hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht noch mal jemanden leiht, vielleicht einen jungen Bundesligaspieler, der sich einfach bei uns beweisen kann. Das haben ja viele Spieler gemacht und es hat bei den meisten auch gut funktioniert. Aber ja, da hat es dann leider nicht mehr gereicht. Aber für die Defensive bin ich zufrieden. Auch, es ist aber irgendwie ein bisschen komisch, weil ich finde, es sieht alles defensiv besser aus, aber weniger Tore kriegen wir trotzdem nicht.
Gut, ich meine, die Fallgröße ist da natürlich noch nicht so groß jetzt in den jüngsten Spielen. Vor allem waren die Gegner dann dafür vielleicht auch nicht optimal. Also ja, gegen Bayern auswärts, das kann schon mal passieren. Und man hat es ja da sogar noch geschafft, fast zurückzukommen.
Ja.
Gegen Wolfsburg, die sind auch viel besser, als man glauben wollen würde. Ob man jetzt auch gegen den BVB zwei Tore fangen muss, das muss man
ja
sich natürlich
fragen.
Aber ist denn das typisch für Holstein, wie man jetzt da agiert hat? Oder würdest du sagen, das hat jetzt schon eine andere Qualität, was man im Winter ausgegeben hat, auf wie vielen Positionen man nachgeschärft hat, eben mit, ist ja klar, das Ziel dahinter muss ja sein, wenn wir es irgendwie schaffen würden, in dieser Liga zu bleiben, dann wäre das natürlich allein wirtschaftlich ein großer Segen.
Auf jeden Fall. Also es ist komplett eher untypisch, weil Holstein ungern Ablöse zahlt und dann auch noch so hohe. Da fragt man sich auch so ein bisschen, wenn man es jetzt im Winter macht, vielleicht hätte man es vorher machen sollen, dann sähe es vielleicht schon ein bisschen besser aus. Es wirkte jetzt so ein bisschen, als wenn doch der Holstein-Weg ja nicht direkt angezweifelt wird, aber man ist, glaube ich, jetzt doch noch so nah dran, es schaffen zu können, dass der Verein jetzt sagt, okay, jetzt vielleicht denn doch nochmal Vollgas. Zumindest so für Kiel-Verhältnisse. Verschulden werden wir uns nicht. Das ist klar. Wir werden da jetzt keine Ablösesummen zahlen, die wir nicht zahlen können. Aber untypisch ist es schon. Ja. Mal schauen, weil der Weg vor der Saison war ja auch, ne, mit Phil Harris aus der Regionalliga, Gashville aus der dritten Liga, da hat man jetzt eher nicht auf die Bundesligaspieler oder andere hoch qualifizierte Spieler gesetzt, außer jetzt vielleicht Gigovic und Knutzen, die sich ein bisschen in Dänemark gezeigt haben. Aber ansonsten hat man da ja jetzt keine gestandenen Bundesligaspieler, sag ich mal, geholt. Was ich persönlich auch ganz gut finde, dass man den Weg mitgegangen ist, weil genau so sind wir auch aufgestiegen. Und deswegen jetzt, dass man da ein bisschen Geld in die Hand genommen hat, ist auf jeden Fall richtig. Und auch, dass man halt jetzt keine Ablösesummen oder Spieler geholt hat, die man sich dann nicht leisten kann oder wo man sagt, wenn wir absteigen, dass es dann finanziell schwierig wird. Das ist einfach nicht Holstein-like.
Was hältst du von der These, dass man vor der Saison mit einem ja auch noch relativ jung im Amt seinen Sportgeschäftsführer mit Carsten Wehmann, also er kam ja dann im März, hatte natürlich schon Zeit, die Sommertransferperiode vorzubereiten, aber so lange ist er noch nicht da. Aber dass man im Sommer noch so agiert hat, als sei man ein Zweitligist und jetzt, wo man dann gesehen hat, mit den vorhandenen Mitteln, schafft man es ja doch irgendwie dran zu sein. Ich meine, es ist ein Punkt auf den Relegationsplatz. Wir alle kennen die Bilanz der Erstligisten gegen Zweitligisten in der Relegation, dass man deswegen dann quasi Risikostufe 2 gezündet hat.
Ja, glaube ich schon. Also man hat ja von vornherein auch gesagt, ein Klassenerhalt wäre genauso ein Wunder wie der Aufstieg und hat den Weg dann, wie gesagt, weitergegangen mit Regionalligaspielern, Drittligaspielern. Und dass man jetzt doch nicht abgeschlagen Letzter ist, sondern wirklich noch die Chance hat, die Klasse zu halten und sei es über die Relegation. Ja, ich glaube, das hat dann nochmal motiviert, da doch nochmal Qualität in Kader zu holen. Wehlmann hat ja selber quasi gesagt, man muss gucken und ausreizen, was an Gelassenheit möglich ist in der Bundesliga. Und ich glaube, das ist jetzt ausgereizt gewesen. Und deswegen diese Transfers und gerade in Tolkien rein qualitativ und den Standing, den er in der MLS hatte. Das war zuletzt, bei Maschino war es noch so ein bisschen so und davor bei Lee, dass man sagt, wow, was für ein krasser Spieler kommt nach Kiel, jetzt ist man mal wer. Und jetzt wird man, glaube ich, oder hat man noch mal versucht, alles irgendwie in die Hand zu nehmen und irgendwie diesen Klassenerhalt noch mal möglich zu machen.
Und wenn wir dann auf Bochum blicken, Jakob, da ist die Situation ja ein bisschen anders, weil ich würde sagen, die Transferstrategie war ja schon im Sommer relativ ambitioniert, also halt so im Rahmen des VfLs eben. Man hat zum Beispiel Sissoko geholt, der definitiv eine Verstärkung ist und noch mit Ivan Ordets jemanden, wo man schon wusste, der kann uns helfen und den dann eben auch fix verpflichtet. Und jetzt aber im Winter nochmal zwei Spieler draufgelegt mit Tom Kraus und Georgios Masuras von Piräus. Beides sind Laien, einmal von Mainz, einmal eben von Piräus. Wie blickst du denn auf die beiden Transfers? Ist es ausreichend deiner Meinung nach?
Es ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil man muss das so ein bisschen im Gesamtzusammenhang sehen, dass der Kader aus dem Sommer heraus geblickt halt für einen anderen Trainer zusammengestellt wurde und auf einigen Positionen schief und krumm ist. Also du hättest in allen Mannschaftsteilen irgendwie Argumente finden können, da noch wen zu verpflichten. Wenn man jetzt Kraus und Masuras nimmt, dann glaube ich, dass das beides, zumindest haben sie es bisher so angedeutet, wirklich gute Transfers sind. Also ich hatte zum Beispiel ganz große Bauchschmerzen jetzt vor dem Spiel in Kiel, weil Sissoko eben die 5. gelbe Karte in Freiburg gesehen hatte. Kraus dann also mit seinem ersten Startelf-Einsatz. Und ich finde, der hat das wirklich gut gemacht, weil er eben auch eine gewisse Dynamik hat da im Mittelfeld, die dir da sehr hilft im Umschalten, weil er jetzt auch kein Spieler ist, wo der Ball sein Feind ist, sondern der kann wirklich auch da, auch wenn er jetzt kein Gestalter oder so ist, aber der kann auch im Spiel nach vorne zumindest ein bisschen Impulse geben, was ja auch was ist, was Sissoko extrem gut macht, finde ich. Ne? Der gilt zwar so ein bisschen als Abräumer und sieht so ein bisschen stachsig aus, einfach aufgrund seiner Statur, aber der ist schon auch als Ballschlepper und teilweise auch als Verteiler durchaus wichtig. Und das hat Kraus eben, fand ich, wirklich nahezu optimal gelöst in Kiel und gibt mir da schon Hoffnung, weil in der Breite diese Optionen im Mittelfeld, die gab's vorher nicht. Da hättest du dann ansonsten wahrscheinlich Anthony Lucia eingesetzt, der eine Bochumer Legende ist, der aber auch mittlerweile 39 Jahre alt ist und dadurch einfach Limitierungen hat. Gerade wenn es irgendwie ums Abdecken größerer Räume und so weiter geht. Und das ist was Kraus, glaube ich, ganz gut kann, was Sissoko auch extrem gut macht. Von daher, Stand jetzt, würde ich sagen, deutliche Verstärkung. Masuras finde ich einen sehr spannenden Spieler, der ein Spielertyp ist, den der VfL vorher so nicht im Kader hatte, der vor allem, und das ist eine ganz große Problemzone, einfach nochmal Torgefahr mitbringt von seinem Profil her, Abschlussstärke. Und das ist halt, das haben wir noch ein bisschen jetzt in Kiel wieder gesehen und ganz stark gegen Freiburg zum Beispiel eine Woche vorher. Der VfL schießt relativ viel, der VfL trifft aber relativ selten dabei das Tor. Und da hast du, ja, selbst wenn du die Stürmer anguckst, ich glaube, Hofmann und Broschinski haben 3 Saisontore zusammengerechnet. Boadu alleine hat 6, aber Boadu ist jetzt halt auch schon wieder verletzt. Er war auch in der Hinrunde verletzt. Dann gab es dieses Thema, dass Hacking mit seiner, ja, Laufarbeit gegen den Ball, vor allem aber auch teilweise mit dem Ball unzufrieden war. Und er deshalb auch einfach Hofmann und Broschinski vorgezogen hat. Und du hast aus dem Mittelfeld jetzt ja auch nicht Spieler gehabt, die da jetzt irgendwie Bäume ausreißen. Das ist ja am ehesten noch Matusz Bero zu nennen. Und der hat, ich glaube, 3 Saisontore oder 2. Ja, 3 müssten es sein. Ja, so ein Torjäger ist der ja auch nicht. Gerrit Holtmann kommt immer wieder in gute Positionen, ist aber nicht der Abschlussstärkste. Und ich glaube, da ist Masuras schon ein Spieler vom Profil her, der echt gefehlt hat und der da eine sehr wichtige Rolle spielen kann. Jetzt hat er halt erst ein Spiel gemacht, von daher bewerten ist da schwierig. Aber die Idee ist gut. Obwohl es, das muss man vielleicht auch dazu sagen, beides nicht besonders kreativ ist, weil Masuras hatte man schon im Sommer auf dem Zettel. Der hat sich dann entschieden, in Piräus zu verlängern. Und Kraus, da ist die Verbindung, dass Dieter Hecking ihn aus seiner Zeit in Nürnberg kennt.
Ja, aber ist das nicht auch logisch? Weil das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Wer hat denn eigentlich die Entscheidung über diese Transfers getroffen? Denn Marc Lettow wurde ja gemeinsam mit Peter Zeidler entlassen nach dem Hoffenheim-Spiel in der Hinrunde. Und man ist ja quasi gerade noch auf der Suche nach einem Sportdirektorenposten. Also Ilja Kenzig hat jetzt neulich erstmal gesagt, ja, wir wollen da schon jemanden haben. Das war jetzt schon mal die neue Erkenntnis. Also wer hat denn diese Transfers überhaupt umgesetzt?
Ja, Ilja Kenzig ist da schon der richtige Name. Und das ist ein Fass, wo man ganz viel zu sagen kann. Und was im Sommer auch schon aufgemacht wurde, da hat man sich ja von Patrick Fabian getrennt, einvernehmlich, auch Fabian wollte nicht mehr weitermachen. Fabian war vorher quasi eine Ebene über Lettow und eher so gesamtstrategisch arbeitend als Sportgeschäftsführer und Lettow so eine Art Kaderplaner. Lettow hat dann eben diesen Sportdirektorposten bekommen, obwohl man, das weiß man jetzt hinterher auch, das wird medial auch immer mal wieder diskutiert, schon damals eigentlich überhaupt nicht überzeugt von ihm war. Jetzt war die Situation einfach so, dass du natürlich in der Relegation erst und da dann auch eben zustande kommen, irgendwie unerwartet mit dem Auswärtssieg in Düsseldorf, die Klasse gehalten hast. Und dann hast du, glaube ich, einfach keinen Plan B gehabt.
Man hat ja schon für die zweite Liga geplant, also.
Würde ich jetzt nicht sagen, aber du hast einfach keinen Plan B gehabt, wer diese Position sonst machen soll in der Kürze der Zeit, weil du hast ja eine laufende Transferperiode dann direkt gehabt, so, und alle anderen Teams, die wussten halt schon 2 Wochen länger, dass sie in der ersten oder in der zweiten Liga spielen. Du hast also schon Rückstand, und wenn du dann jetzt noch irgendwie anfängst, einen weiteren Sportdirektor zu suchen, ich glaube, das war so das Problem.
Und du verlierst halt 4 Wochen im Extremfall. Also wenn du in die zweite Liga runtergehst, dann weißt du das erst 2 Wochen nach allen anderen oder 10 Tagen nach allen anderen, und die Saison beginnt 2 Wochen vor der ersten Liga. Also das sind eben tatsächlich 4 Wochen, die dir dann fehlen für alles, was du planen musst, inklusive Kader.
Wobei man da natürlich hinterfragen muss, diese einvernehmliche Trennung von Patrick Fabian, die wird ja jetzt nicht irgendwie 5 Minuten nach dem Abpfiff in Düsseldorf entschieden worden sein von beiden Seiten. Also da hätte man sich vielleicht auch anders drauf vorbereiten können, auch wenn die Schlussphase der vergangenen Saison sehr chaotisch war mit Trainerentlassungen, Relegation und so weiter. Aber das wirkte ein bisschen unvorbereitet. Das wirkte es dann jetzt auch wieder, als Lettow eben nach 6 Spielen entlassen wurde, zusammen mit Zeidler, was relativ aus dem Blauen herauskam. Also mit Zeidlers Entlassung war nach dem Saisonstart irgendwo zu rechnen, aber dass Lettow direkt mitgeht, nicht unbedingt. Da hat man sich natürlich auch irgendwie eine Baustelle geschaffen mit bei aller Kritik, die vielleicht an Lettow auch zu äußern ist, weil da muss man erstmal einen Trainer suchen. Eigentlich ist aber gar keiner da, der das machen kann, außer Kenzig, der ja eigentlich eher für den Bereich Finanzen und so weiter zuständig ist. Und da muss er Prioritäten setzen. Da hat das Tagesgeschäft dann einfach Vorrang gehabt, und dann hast du halt relativ schnell auch gesagt, du stellst den Sportdirektor, den neuen, oder jetzt sollst du ein Sportgeschäftsführer werden, also jemand, der Ilja Kenzig auch gleichgestellt ist, stellst du halt im Frühjahr irgendwann vor, im Idealfall, damit er dann halt die kommende Saison planen kann, und die Winterpause, die haben jetzt halt dann, ja, federführend Ilja Kenzig, aber natürlich mit Input von Dieter Hecking, geführt und ein externer Scout soll wohl auch angestellt worden sein dafür, der dann nochmal unterstützt. Das hat sich jetzt für mich nicht so bemerkbar gemacht im Ergebnis, weil, wie gesagt, die beiden Spieler, da ist man wohl auch so drauf gekommen. Aber das war schon und ist nach wie vor, weil es ja immer noch kein neuer Sportgeschäftsführer da, eine sehr heikle Situation, würde ich sagen.
Wie empfindest du das, dass Ilja Kencik eigentlich derjenige ist, der jetzt schon über viele Entscheidungen hinweg derjenige ist, der diese Entscheidung trifft, dann auch vertritt, auch durchaus ja die Verantwortung dafür übernimmt, aber ja eben eigentlich eher aus dem Wirtschaftlichen kommt?
Ja, Ilja Kencik hat in Leverkusen und in Hannover auch schon im sportlichen Bereich gearbeitet. Das ist lange her. Also es ist aber auch nicht so, dass wir da jetzt irgendwie einen Buchhalter haben, der das noch nie gemacht hat. Also das
war eines der Ziehkinder von Rainer Kallmund, kann man glaube ich so sagen.
Genau, ne? Ja. Und von daher, und auch Hecking hat ja Erfahrung als Sportvorstand, auch wenn ich glaube, seine Zeit in Nürnberg, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich war auf dem Posten. Ja, das größte Problem, was ich daran sehe, ist, dass der Mann ja auch nur 24 Stunden am Tag hat. Und der ist ja nicht umsonst Geschäftsführer für einen eigenen Bereich und hat dann einen Fulltime-Job zu erledigen, auch während dieser Zeit. Und das ist ja noch nicht ausgestanden, weil es ist ja jetzt auch wieder so, wer sucht diesen Sportgeschäftsführer? Satzungsgemäß eigentlich das Präsidium, aber im Präsidium gibt es sehr wenig sportliche Kompetenz und Netzwerk. Da gibt's einen Ex-Spieler mit Jupp Tenhagen aus den 70ern und 80ern, da war er Profi, und der Rest kommt aus der Wirtschaft im Endeffekt.
Und Tenhagen, der hat ein super Netzwerk, aber nur, wenn du Freunde-Geschichten schreibst. Aus den 80ern. Ja. Aber da ist das Netzwerk ja super.
Ja, also ne, am Ende des Tages macht das natürlich Ilja Kencik, weil wer soll's sonst machen? Und ich hoffe, dass der Mann sich da einfach nicht überlastet, weil den Bereich, den er eigentlich zu verantworten hat, mit den Finanzen, den hat er nach allem, was man mitbekommt, sehr gut im Griff. Mhm.
Das ist schon, also wie oft denkst du noch an Thomas Letsch, Jakob?
ja, doch insofern häufiger. Also ich bin mit Dieter Hecking als Trainer jetzt durchaus zufrieden, aber auch das war ja so eine extrem unvorbereitete Entlassung. Also in dem Moment, da herrschte komplette Panik in Bochum, die habe ich auch empfunden. Von daher habe ich diese Entscheidung in dem Moment auch zumindest nachvollziehen können. Aber du bist natürlich davon ausgegangen, okay, die wissen, was sie da tun. Und da kommt jetzt ein anderer Trainer, ein erfahrener Feuerwehrmann. Und das haben sie auch so angekündigt. Und drei Tage später oder vier oder fünf, als dann Peter Stöger abgesagt hatte und dann stellt man auf einmal Heiko Butscher vor, was man genau nicht machen wollte, wenn man die ursprüngliche Kommunikation sieht. Und das war, ja, kann man vielleicht wirklich so als Beginn dieses ganzen folgenden Chaos sehen und so ein bisschen auch als Vorgriff, weil, hatte ich ja schon angesprochen, diese Geschichten mit der Trennung von Fabian, wo man dann Lettau nimmt, ohne da irgendwie im Hintergrund eine andere Lösung vorzubereiten, obwohl man scheinbar nicht von Lettau überzeugt war, dann die Entlassung von Lettau, ohne einen Nachfolger zu haben und dann gleichzeitig auch noch einen Trainer zu entlassen. Ah, das wirkt sehr bauchgesteuert und wenig geplant, ist mein Eindruck da, was da im Präsidium passiert. Das ja im Übrigen auch zu Neuwahl steht, weil sich da auch im Gremium selbst die Mitglieder teilweise überworfen haben. Also das ist alles ein bisschen führungslos gerade, was speziell den sportlichen Bereich betrifft. Hm.
Eigentlich wirklich interessant, dass man dann dennoch so kompetitiv ist. Und so wie Bochum dastand, war, also ich glaube, ich müsste Bochum als Absteiger getippt haben vor der Saison. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich Backlash bekommen habe aus der Bochum-Community.
Ihr habt alle Bochum als Absteiger getippt.
Wir alle, oje.
Ich glaube, es waren dreimal Platz 17 oder so.
Was ja statistisch sehr unwahrscheinlich wäre. Nur 4% der Vereine steigen in ihrem dritten Bundesliga-Jahr ab. Also eigentlich seid ihr über die Klippe des zweiten Jahres drüber. Aber gut, ich meine, so Saisonvorschau-Prognosen haben ja auch immer eine eigene Dynamik. Man möchte da auch nicht immer die Aufsteiger tippen. Deswegen, aber auf jeden Fall. Da weiß ich noch, dass es viel Backlash gab und der wurde dann aber immer leiser. Also mir wurde quasi noch ganz laut unabsteigbar entgegengebrüllt und irgendwann wird es nur noch so unabsteigbar mit so einem Fragezeichen und irgendwann habe ich gar nichts mehr gehört. So, und jetzt aber habe ich den Eindruck, jetzt hat das Bochumer Umfeld, zumindest das, mit dem ich Kontakt habe, jetzt wieder ein bisschen Mut gefasst. Und das eben, obwohl alles so ein bisschen, Zufall ist jetzt vielleicht ein zu hartes Wort, aber du hast gesagt, bauchgetrieben vielleicht so manche Entscheidungen war. Da hat jetzt Bochum wirklich mit Hecking offenbar den richtigen Griff gemacht.
Ja, Dieter Hecking ist jemand, der eine unfassbare Ruhe und ja so eine natürliche Autorität mitgebracht hat. Und das war eine Eigenschaft, die dem Verein wirklich gefehlt hat. Also das hat man ja in dem ganzen Chaos und in diesem ganzen Durcheinander mit gehenden Sportchefs und gehenden Trainer und so weiter gesehen und gleichzeitig eben auch eine Mannschaft gehabt, die ja mit Peter Zeidler als Trainer in dieser Saison überhaupt nicht klargekommen ist, schon wirklich sehr früh in der Saison. Und Hecking hat da eben das, was er auf dem Platz gemacht hat, auch neben dem Platz gemacht. Er hat stabilisiert und Ruhe und Ordnung im positiven Sinne da wieder mehr reingebracht. Und damit auch das Umfeld extrem mitgenommen. Also Hecking ist ein guter Kommunikator, glaube ich. Also dem nimmt man ab, was er sagt.
Warum lachst du da, Pike?
Also, ja, wenn man sich die Pressekonferenz nach dem Spiel angeguckt hat,
habe ich nicht Kommunikator. Gesagt, nicht gestehe ich. aber so im ja, klar, ne, er hatte auch mal unglückliche Momente in Nürnberg, das ist auch so, was Kommunikation betrifft, aber so im Generellen und von dem, was er ausstrahlt einfach, ne, und das, er strahlt halt das aus, was diesem Verein gefehlt hat und in Teilen auch immer noch fehlt. Und das gepaart mit der Situation, dass eben aus Bochumer Sicht Gott sei Dank Holstein Kiel und Heidenheim jetzt auch nicht gerade viele Punkte geholt haben in der gesamten Zeit, hält einen dann halt im Spiel und so schöpft man dann ja auch automatisch wieder Hoffnung.
Hm. Und was strahlt Rapp aus, Pike, wenn wir jetzt hier gerade bei den Trainern sind? Ist ja schon ein bisschen ein Gegenentwurf jetzt zu Dieter Hecking, das alte Bundesliga-Urgestein, das zurückkehrt, das aber vielleicht auch deswegen die Autorität hat, bei gewissen Dingen nicht hinterfragt zu werden. Also wenn Dieter Hecking sagt, wir machen jetzt XY und der hat nicht gut trainiert, dann sagen alle erstmal, du, warum hast du nicht gut trainiert? Das wird gar nicht mehr hinterfragt. Wie ist denn das mit Rapp?
Ja, Rapp, glaube ich, muss genauso noch Bundesliga lernen wie alle anderen im Verein. Er ist ein sehr akribischer Trainer, der sich eigentlich auch durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Wirklich nach jedem Spiel hört man, das nervt einen schon fast, ja, wir werden das analysieren, wir werden das irgendwie in Angriff nehmen. Ich glaube ihm das auch, dass er alles genau analysiert. Und ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, in der zweiten Liga hat er sich besser auf die Gegner eingestellt und Holstein komplett auf jeden Gegner genau eingestellt. Und jetzt habe ich immer das Gefühl, er versucht so ein bisschen am Anfang sein Spiel durchzubringen. Und wenn das nicht klappt, dann stellt er sich auf den Gegner ein und dann funktioniert's. Dann spielt Holstein auch besser. Aber insgesamt bin ich immer noch sehr zufrieden mit ihm. Ich bin immer noch überzeugt mit ihm. Ich würde auch mit ihm wieder in der zweiten Liga gerne weitermachen, weil ich glaube, irgendwie das passt. Auch wenn er ja quasi nicht das norddeutsche Gemüt ist, wie jetzt zum Beispiel ein Ole Werner damals war. Aber ich mag seine akribische Art. Ja, darum. Also ich glaube, das passt und der ganze Verein möchte ihn auch, glaube ich, behalten. Aktuell wurde ihm auf jeden Fall noch eine Jobgarantie ausgesprochen, was natürlich nicht viel zu heißen hat. Aber ja, ich glaube, wenn wir absteigen, ist jetzt Rapp nicht automatisch ein Thema, den zu entlassen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass andere Vereine dann auf ihn aufmerksam geworden sind.
Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gedacht. Ich hätte Rapp gar nicht als einen Wackelkandidaten gedacht, weil im Grunde spielt ja Holstein Kiel im Zielkorridor. Also, ja, dass man jetzt nicht irgendwie auf Rang 13 liegt nach 21 Spieltagen.
Ja, ich hatte auch schon ein bisschen Angst, dass Hoffenheim ihn zurückholt mit einer Stange Geld.
Ja, das ist tatsächlich, also mit seiner Vergangenheit natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, da kommt er her. Genau. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber weil du jetzt sagst, du hast den Eindruck, manchmal versucht er zu sehr sein Spiel durchzudrücken. Kann man das so allgemein sagen? Gibt es nicht auch eine Entwicklung innerhalb dieser Saison? Zumindest von außen betrachtet sieht es nämlich ein bisschen so aus, dass Holstein Kiel gestartet ist in die Saison, ja, in Hoffenheim mit diesem tollen Spiel, wo man aber gleich auf die Nase bekommen hat und wo du gesehen hast, ja, das ist jetzt erste Liga, da machst du entweder deine Chancen oder du wirst dafür bestraft. Und dann gab es noch zwei, drei solche Spiele. Und dann hatte ich den Eindruck, ging es dann doch eher auf, okay, wir bleiben mal tiefer, wir warten mal ab, wir machen das eher konterbasiert, Umschaltfußball, und das hat dann besser funktioniert. Gab es die Entwicklung nicht auch?
Doch, also ich finde, man merkt auf jeden Fall eine Entwicklung, auch von der defensiven Spielweise. Die ersten Spiele hat haben wir schon noch versucht, diesen, ja, nicht Hurra-Fußball, aber dass wir auf jeden Fall versuchen, das Spiel zu kontrollieren. Ich fand auch, dass das gegen Hoffenheim im ersten Spiel auch alles gar nicht so schlecht aussah. Hoffenheim hatte da natürlich einen überragenden Kramaric, der da irgendwie die drei Buden macht und einen sehr frühen Elfmeter bekommen hat. Aber auch da sind wir rangekommen mit einem sehr guten Kelati, der dann aber noch eine rote Karte bekommen hat. Sonst hätten wir da vielleicht auch nochmal einen Punkt entführt. Auch das Spiel danach gegen Wolfsburg war ein Spiel, das musst du nicht 2-0 verlieren. Da waren wir auf jeden Fall nicht die schlechtere Mannschaft, sondern eher gleichwertig. Und irgendwann, ja, kam dann so ein bisschen das Gefühl so, okay, wir müssen uns jetzt doch mal einen Gang zurücknehmen und eher versuchen, erstmal ein bisschen Stabilität und dann versuchen, daraus irgendwie die Tore zu machen. Aber auch da ist ja so dieses Ding, es funktioniert halt nicht. Am Ende kommt dann doch wieder, okay, scheiß drauf, alles nach vorne. Und dann machen wir halt unsere 2-3 Tore. Das ist ja dieses Ding. Letztens erst die Statistik gesehen, wenn es die letzten 15 Minuten nur zählen würden, wäre Holstein Kiel Zweiter in der Tabelle.
Krass, ja, stark.
Auch jetzt, gerade in der Rückrunde mit den neuen Transfers, habe ich auch das Gefühl, dass es defensiv langsam immer besser wird. Ja, es wird nur jetzt natürlich immer enger und es wird Zeit, dass man doch die Gegentore runterschraubt und dann auch mal ein Unentschieden oder ein Sieg über die Zeit bringt. Aber Rückrunde, gerade mit den Spielen Augsburg, auch wenn das noch im Dezember war und halt dann Dortmund, das sieht natürlich schon ganz gut aus, auch ein Unentschieden gegen Wolfsburg. Das Spiel gegen Bayern, wenn das 10 Minuten länger geht, spielen wir vielleicht noch 4-4.
Ey, auf jeden Fall. Hab mit Bayern-Fans erst neulich drüber gesprochen, die waren sich alle einig. Gott sei Dank wurde abgepfiffen.
Genau, deswegen so rein jetzt Rückrunde beziehungsweise das Jahr 25 sieht alles gar nicht so schlecht aus. Und wenn wir den Weg weitergehen, werden wir auch noch unsere Punkte sammeln. Das Problem ist halt, ne, ein Sieg gegen Dortmund bringt nichts, wenn du gegen St. Pauli verlierst, wenn du gegen Hoffenheim dann verlierst, wenn du gegen Bochum nicht gewinnst. Dann bringen dir Punkte gegen Augsburg, Dortmund oder wenn wir jetzt gegen Frankfurt gewinnen sollten, wie auch immer. Aber wenn man gegen die direkten Konkurrenten dann immer patzt und das kann Kiel halt auch sehr gut sich dem Gegner anpassen, dann hilft einem das auch nicht weiter am Ende.
Und das ist ja tatsächlich einer der Unterschiede zum VfL. Wenn ich mir angucke, wo Bochum seine Siege geholt hat, dann sehe ich da Heidenheim zu Hause, St. Pauli zu Hause. Klar, okay, Heidenheim, das war auch der historische erste Sieg von Holstein. Das darf jetzt nicht unter Tisch fallen. Aber also gerade dieses Hoffenheim-Spiel, da gibt es natürlich auch das Aber. Das Aber ist nämlich, dass Hoffenheim halt wieder super in seiner Chancenverwertung ist. Im Grunde so wie im Hinspiel eigentlich auch schon. Dennoch, das war nach dem Dortmund-Spiel, das war nachdem Hoffenheim bei Bayern in einer Art und Weise auf die Mütze bekommen hat, dass Kramaric eben danach den ganzen Verein angezündet hat.
Ja, es war alles eigentlich dafür angerichtet, dass wir dort gute Leistung zeigen und das Spiel gewinnen. Und dann war das auch wirklich eine der schlechtesten Leistungen von Holstein in dieser Saison. Und das darf einem nicht passieren. Und das hat Holstein halt über die gesamte Saison, dass man keine Konstanz reinkriegt. Also nach dem Augsburg-Spiel kam dann Freiburg, wo wir irgendwie sofort, also nicht sofort, aber 3-1 oder 3-0 zurücklagen und dann erst am Ende wieder die zwei Buden machen. Und dann heißt es am Ende wieder, ja, wir haben Moral gezeigt. Ja, aber dann zeigt doch mal 90 Minuten lang Moral und nicht irgendwie die letzten 15 Minuten. Dann gewinnt man gegen Dortmund, dann kommt das Hoffenheim-Spiel. Das war letztes in der Hinrunde 1-0 gegen Heidenheim. Dann kommt das Bremen-Spiel, wo man auch gut mitmacht, aber man verliert es. Also man schafft es nicht, diese positiven Erlebnisse irgendwie mitzunehmen. Ähnlich jetzt mit dem Bayern-Spiel, man hat echt eine super Leistung gezeigt, auch in der ersten Halbzeit, selbst wenn man 2-0 zurücklag, fand ich, hat Holstein das eigentlich echt ganz ordentlich gemacht. Und dann spielst du so eine erste Halbzeit gegen Bochum, das ist schwer zu erklären, wie diese Leistungsschwankungen kommen, aber wenn sich das so ein bisschen fängt, hat man natürlich noch so ein bisschen Resthoffnung, ja. Gerade weil Bochum und Heidenheim genauso schwach punkten. Mhm. Hoffenheim jetzt auch nicht so weit weg ist, ne? Wenn man sagt, die Punkte gegen Kiel hätte Hoffenheim nicht, dann wären wir punktgleich, beziehungsweise ein Sieg nur, dann wären wir auch punktgleich. Aber ja, das ist halt Bundesliga, ne?
Ja, du, dass das eng werden würde, das Absolut. Wusste man ja schon vorher. Wenn man halt dann drinsteckt, dann da merkt man halt, wie sehr einen das irgendwie so unter Stress setzt. Aber es gibt ja eine Tabelle, in der sich Kiel und Bochum dann tatsächlich negativ vom Rest der Liga absetzen. So ist man ja irgendwie noch dran. Aber in der Auswärtstabelle, da sieht sowohl beim VfL als auch bei der KSV nicht so gut aus. Kiel hat 3 Punkte, Bochum hat 2 Punkte. Jetzt sind Heim- und Auswärtstabellen so ein bisschen mit Vorsicht zu begutachten, weil man muss dann immer gucken, wo haben wir auswärts und wo haben wir zu Hause gespielt. Aber Jakob, würdest du dennoch sagen, es gibt einen Grund dafür, dass der VfL nur 2 Punkte und 9-28 Tore auswärts erzielen konnte?
Ja, bis vor dem Kiel-Spiel gegen Kiel war es anders und prompt gab es ja auch einen Punkt, hatte ich den Eindruck, dass es auswärts schon deutlich mutloser war als zu Hause. Ich weiß nicht, ob das an einem weichen Faktor wie Stadion und Atmosphäre liegt. Ich kann es mir schon vorstellen, weil, also nehmen wir zum Beispiel dieses, was ich ganz furchtbar fand, war dieses Auswärtsspiel in Mainz direkt nach der Winterpause. Also man kam gerade eigentlich aus einer relativ guten Phase, hatte gegen Heidenheim gewonnen, hatte eben eine Winterpause, wo Hacking nochmal arbeiten konnte. Klar, Mainz extrem stark die Saison, aber die haben Amiri mit Rot verloren, wo man eben dachte, okay, da fehlt halt der wichtigste Spieler. Und dann kannst du am Ende froh sein, dass es nur 0-2 ausgeht und du hast, glaube ich, im gesamten Spiel, ich kann mich an keine einzige ernstzunehmende Torchance erinnern. Und das war so ein bisschen sinnbildlich für sehr viele dieser Auswärtsspiele. Da kommt natürlich auch rein, dass Hacking jetzt erst nur einen begrenzten Zeitraum da ist und die Punkte, die man eben auswärts geholt hat, die beiden in Berlin und in Kiel, die fallen in seine Zeit. Man muss natürlich schon sagen, also unter Zeitler und unter Feldhof war es eigentlich vollkommen egal, ob es zu Hause oder auswärts war, da hat man generell keine Punkte geholt. Außer tatsächlich im Hinspiel gegen Kiel. Und da muss man auch als Bochum mal ganz ehrlich sein, das war pures Glück, da hat uns Kiel hergespielt. Und von dem her bin ich noch so ein bisschen halb optimistisch, dass es jetzt langsam besser wird, zumal eben die Ausrichtung in Kiel auch eine andere war. Also ich fand, das Anlaufen war viel höher als in anderen Auswärtsspielen. Es mag eine Gegnersache sein, weil man eben dann Kiel halt auch anders anläuft als Gladbach oder Mainz zuvor vielleicht. Aber es sah, fand ich, deutlich mutiger aus. Und damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet. Also ich wäre auch nicht überrascht gewesen, wenn dann spielst du irgendwie im 3-5-2 mit Hofmann und Puschinski vorne, greifst ab der Mittellinie an und Kiel überrennt dich am Anfang. Das hätte mir das jemand vorher so erklärt, hätte ich auch gesagt, oh, bei unseren Auswärtsauftritten könnte das passieren.
Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich meine, die nächsten Auswärtsspiele für Bochum in Wolfsburg bei Bayern, vielleicht ein bisschen schwierig für einen Bewertungsmaßstab, aber wer weiß, vielleicht sehen wir da höheres Anlaufen. Paik, was ist der Grund dafür, dass Kiel erst 3 Auswärtspunkte holen konnte? Oder muss man das bei Kiel positiv formulieren, wenn man sich die Auswärtspunkte anguckt? Also in Leverkusen, in Wolfsburg unter anderem. Und es war jeweils immer ein 2-2. Das ist offenbar das Ergebnis, das man auswärts hat, wenn man punktet.
Gegen Bochum ja, und gegen Leverkusen hätte man sogar am Ende noch fast den Siegtreffer erzielt. Ja, ist ein bisschen schwer zu erklären, weil letzte Saison in der zweiten Liga waren wir mit Abstand die beste Auswärtsmannschaft, hatten nur 2 Niederlagen, 12 Siege. In der Heimtabelle waren wir da sogar nur 9. Und jetzt ist es so ein bisschen andersrum. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, weil auswärts spielen wir oft auch jetzt nicht viel schlechter als zu Hause. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als wenn wir zu Hause jetzt alles dann an die Wand spielen. Und die Siege kamen auch natürlich, da war Dortmund natürlich auch auf einem sehr schlechten Zeitpunkt. Augsburg war auch zu dem Zeitpunkt eher so ein bisschen durcheinander. Also das waren dann, glaube ich, auch dankbare Gegner zum richtigen Zeitpunkt. Ansonsten, ja, kann ich sagen, spielerisch erkenne ich jetzt nicht direkt einen Unterschied zwischen Auswärts- oder Heimspielen, dass wir die anders angehen. Das ist halt so dieses Rapp-Ding, glaube ich, der macht da keinen Unterschied. Der macht auch keinen Unterschied, ob wir jetzt gegen Bochum oder gegen Bayern spielen. Ich glaube, der bereitet da alles genau gleich vor und hat jetzt nicht übermäßigen Respekt vor jedem Gegner. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Zufall, dass jetzt die Siege zu Hause kamen und auswärts bisher dann nur 3 Unentschieden.
So, dann haben wir ja noch ein Thema, das immer mitdiskutiert werden muss. Ich bin so froh, wenn das mal geklärt ist, nämlich die Frage, wie wird das Spiel zwischen Union und Bochum gewertet? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf. Heidenheim hat sich ja, glaube ich, nicht beteiligt an der, am Einspruch von Union. Holstein hat es gemacht.
Hat sich beteiligt jetzt, ja.
Ist jetzt die Frage, wie man das wertet. Vielleicht muss man das auch tatsächlich tun. Aber wie blickt ihr denn auf dieses Thema? Es ist natürlich, also keiner von uns kann jetzt sagen, was da passiert. Keiner von uns kann auch sagen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Es nervt, dass das eine Rolle spielt. Aber ehrlicherweise kann das schon sein, dass das entscheidend sein wird in der Rückschau auf die Saison. Pike, wie denkst du denn über dieses Thema?
Ich muss sagen, ich kann Bochum absolut nachvollziehen, dass man da Einspruch einlegt. Ich kann genauso gut Holstein bzw. einen anderen Verein verstehen, der da gegen Anspruch einlegt. Das sind einfach Dinge im Abstiegskampf, da musst du jede Chance nutzen. Und wenn Bochum da diese Chance nutzt und versucht, da irgendwie diese zwei Punkte zu kriegen, dann ist das völlig legitim, beziehungsweise kannst du, glaube ich, niemandem oder den Fans und allgemein den Leuten im Verein nicht erklären, warum man das nicht machen sollte. Es zumindest probieren, ist völlig legitim. Für mich wäre da oder ist eher der Skandal die Entscheidung, wenn man wirklich Bochum diesen Sieg geben würde, denn das sehe ich komplett anders. Aber dass die Vereine da Einspruch einlegen und alles versuchen, was irgendwie möglich ist, das ist vollkommen normal und muss man machen. Also nachher, ne, nachher steigt Bochum ab mit einem Punkt Rückstand und dann sagt man, ja, hätte man damals mal Einspruch eingelegt. Also, dass man alles Mögliche versucht, finde ich vollkommen legitim.
Ja, und was du sagst mit den Einsprüchen, das sind ja auch Haftungsgründe. Das muss man ja nochmal dazu sehen. Also, ich glaube, kein Geschäftsführer eines Bundesligisten will sich nachher von den Mitgliedern verklagen lassen, weil man möglicherweise da was versäumt hat. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig. Ansonsten glaube ich, auf das Urteil bezogen, gibt es keine faire Variante. Also ich habe oft die Forderung nach einem Wiederholungsspiel gelesen. Das fände ich ehrlich gesagt nicht so wirklich gerecht aus Bochumer Sicht, weil wenn man das zu Ende denkt, du hältst da in Unterzahl ein 1-1 bei Union Berlin, spielst auch gut, triffst in Unterzahl. Klar, Gegner ist feldüberlegen, aber es ist dann halt auch normal. Dann wirft jemand ein Feuerzeug auf deinen Torhüter und die Konsequenz daraus ist, du musst noch mal dahin und der Gegner kriegt noch mal eine Chance. So, fände ich jetzt auch irgendwie nicht okay. Ich verstehe aber auch jeden in Kiel, in Heidenheim oder St. Pauli und auch bei Union, der dann sagt, naja gut, auf die Weise zu gewinnen, ist ja irgendwie auch nicht gerecht. Also ehrlich, natürlich, als Bochumer wünscht man sich die Punkte, ist ja klar. Aber ehrlicherweise, ich weiß auch nicht so richtig, wie ich da entscheiden würde.
Müssen wir drei ja zum Glück nicht machen. Vor allem, ihr habt schon richtig gesagt, die in Anführungszeichen richtige Entscheidung wird es nicht geben. Eine Entscheidung wird in dem Fall auf jeden Fall einen, der sich bevorteilt fühlen kann oder dem das vorgeworfen wird und jemand, der sich übervorteilt fühlt. Das wird es auf jeden Fall herbeiführen. Man muss halt festhalten, die ganze Situation gibt es nur, weil jemand ein Feuerzeug schmeißt. Das ist erstmal die Grundlage und das ist doof und das wollte auch Union als Verein nicht, aber es ist halt einfach aus Unioner Sicht passiert und man hat sich da aber gut drum gekümmert, das ist auch wichtig zu sagen. Also dieser Feuerzeugwerfende wurde ja identifiziert und so weiter und so fort und der wird jetzt ein Stadionverbot bekommen und wird das nicht wieder tun oder hat es, glaube ich, sogar schon bekommen. Mich würde es aber interessieren, wie glaubst du denn, Jakob, hat denn das den Blick auf Bochum verändert? Denn das, was ich wahrnehme, ist, eigentlich steckt ganz viel traditionelle Wohlfühlgeschichte in der aktuellen Saison von Bochum. Man holt Dieter Hecking, das ist ein Trainer, den kennen wir alle. Wir machen alle immer so unsere Witzchen. Na, das war ja besonders kreativ, jetzt Dieter Hecking zu holen. Und dann macht er aber halt das, was halt ein Dieter Hecking tut. Ein Trainer dieser Art, er stabilisiert den Verein und man hat auf einmal auch wieder diese Heimsiege und zu Hause ist ja die Stimmung auch ganz fantastisch. Und der Mythos der Unabsteigbaren, er ist ja immer noch greifbar und auf einmal auch wieder viel näher an der Realität als noch vor vorigen Spieltagen. Also ich glaube, das an sich würde eigentlich dafür sorgen, dass sehr viele, außer die direkten Konkurrenten, relativ positiv da drauf schauen und sagen würden, Mensch, Bochum, ey, die haben sich schon in der Relegation gerettet, jetzt machen sie es schon wieder. Einfach Wahnsinn, was da los ist an der Kastropper. Mein Eindruck ist aber, dass die Stimmung gerade eben wegen dieser Sache ein bisschen kritischer gegenüber Bochum ist und dass man sich gerade auch von direkten Konkurrenten so manches anhören muss und da jetzt fast mit der Lupe auf Szenen geblickt wird, wo man Bochum irgendwas vorwerfen kann.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das ein vornehmliches Online-Phänomen ist oder ob's, also zum Teil ist es wohl auch ein mediales Phänomen, je nachdem, welche Sendung man sich da möglicherweise anschaut oder welchen Artikel. Ja, ist, glaube ich, ein Thema. Also gerade so in sozialen Medien, was da aus Richtung Köpenick in Richtung Bochum und Bochumer Akteure und Journalisten und teilweise Leute, die überhaupt nichts damit zu tun haben, da über soziale Netzwerke zum Beispiel einprasselt, ist schon weit jenseits aller Grenzen. Ich glaube schon, ehrlicherweise, dass das ein bisschen mit der sehr lauten Kommunikation von Union Berlin zusammenhängt, die ich ja speziell von Dirk Zingler an mancher Stelle deutlich unter der Gürtellinie finde. Und das ist halt schon eine Täter-Opfer-Umkehr, die da stattfindet, weil egal, wie schwer da jetzt eine Dreves getroffen wurde und ob er jetzt verletzt war oder nicht oder was auch immer, aber er wird da halt beworfen. Also er hat sich ja nicht in das Feuerzeug gestellt.
Ja, aber verstehst du schon auch, dass das für Union-Fans natürlich schon eine Rolle spielt, ob er verletzt war oder nicht?
Ja, klar. Aber es ist ja das eine, ob du jetzt sachlich gegen ein Urteil argumentierst und das kannst du ja machen und da gibt's ja auch für...
Was aber Dirk Zingler auch gemacht hat, fand ich. Also er hat schon halt in seiner Dirk Zingler-Art, deswegen werden halt manche Zitate weiterverbreitet, die eher vielleicht auf Täter-Opfer-Umkehr deuten, aber er hat ja eigentlich schon ganz lange gar nichts gesagt, also der komplette Verein. Dann, als das Urteil da war, haben sie gesagt, wir fanden es sehr komisch, wie der Schiedsrichter dahin gedrängt wurde, dass er zugibt, dass es ein Fehler war, das Spiel nochmal aufzunehmen. Also letztlich hat er ja auf eine Formalie hingewiesen, aber halt in Worten, da finde ich, kann man durchaus auch fragen, ob der Ton vielleicht der richtige war, der Ort der richtige war, in dem man das durchführt.
Ja. Aber also ich sage nicht, dass er es gar nicht gemacht hat, aber er hat es eben in solche Worte verpackt und drumherum halt so Sachen gestrickt, wie der eigentliche Skandal ist das, was sich da auf dem Platz abgespielt hat, was ja dann auch eine Relativierung des Feuerzeugswurfs an sich ist. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und das hätte er sich einfach sparen können, finde ich. Also es gibt ja, also ich habe da den Podcast, glaube ich, von Liebling Bossmann zum Beispiel gehört, wo eben wirklich auch rechtlich darüber diskutiert wird. Da gibt es ganz viele Argumente, auch durchaus in Richtung von Union, warum diese Entscheidung falsch sein könnte, durchaus auch in Richtung von Bochum, warum man das vielleicht so entscheiden kann. Kann ich da empfehlen, weil es in dieser doch sehr aufgeheizten Diskussion sich mal sachlich mit dem Thema beschäftigt. Und das fehlt mir medial komplett, ist vielleicht auch einfach dem geschuldet, dass so eine Diskussion halt mehr Schlagzeilen macht, als wenn man jetzt über Paragraphen redet. Hat mit Sicherheit bei manchen den Blick auf Bochum verändert, aber damit müssen wir halt leben. Also wir können ja jetzt nicht den Einspruch zurückziehen, weil Internet und das irgendjemand doof findet.
Ja, ich meine, es bringt halt einen ordentlichen Druck aufs Rückspiel gegen Union, das muss man sagen. Es gibt ja auch noch eine Vorgeschichte, war nicht, Max Kruse war doch Union-Spieler, als er gesagt hat, die Ruhrpott-Assis darf mit ihren Bechern, womit er ja auch recht hat, ehrlicherweise.
Das ist richtig, ja.
Nicht mit der Wortwahl, aber mit dem Vorwurf.
Ja klar, also wir sind ja im Bochum gebranntes Kind mit Becherwürfen, das ist keine Frage. Trotz alledem, das ist ja auch ein Argument. Wir haben damals ja erlebt, wie das Spiel gegen den VfL Bochum gewertet wurde. Klar, es war ein Schiedsrichter, es war kein Spieler, es war ein Becher, es war kein Feuerzeug. Es gibt natürlich Unterschiede, Restspielzeit und so weiter. Es war ein Abbruch. Dieses Mal wurde zu Ende gespielt, unter Nicht-Angriffspakt-Umständen. Klar, gibt Unterschiede, aber natürlich denkst du dir als Bochumer, stehst du da im Stadion und fragst dich, ja, wieso kommen die denn wieder raus? Also das ist ja nicht kohärent mit dem, was damals gegen Gladbach passiert ist.
Ja, und gleichzeitig ist es eben nicht vergleichbar. Ich meine, zum Glück haben wir auch nicht so viele Vergleichsszenen für jemand wurde von einem Wurfgegenstand getroffen, ein Spieler.
Das ist richtig.
Wie ging es dann weiter? Es ist, also das ist, moralisch kann es eh für jeder für sich komplett bewerten. Und emotional ist auch jede Sicht darauf verständlich. Ich finde es interessant, du hast wahrscheinlich recht, dass es vor allem in sozialen Netzwerken stattfindet, aber eben zu welcher Missgunst das geführt hat, jetzt ja auch in der Situation, wo Union inzwischen die Punkte nicht mehr unbedingt bräuchte. Also das war noch vor ein paar Wochen anders. Da war Union mittendrin und da hätte es quasi bedeutet, zieh uns den Punkt ab, den wir da geholt haben und wir sind 16. Aber jetzt sind die 10 Punkte vor Heidenheim, dann wären es 9 Punkte vor Heidenheim. Ich weiß, dass sich das leicht sagt und noch nichts ist entschieden und so weiter und so fort. Aber eigentlich hat sich die Situation aus Unioner Sicht verbessert und eher die Sicht von Holstein zum Beispiel oder von Heidenheim ist halt relevanter, weil das halt die direkten Konkurrenten jetzt von Bochum sind.
Ja, das muss ich auch sagen, ich kann die Sicht von Holstein und von Heidenheim und von St. Pauli komplett verstehen. Also natürlich wäre ich als Bochumer auch nicht froh, wenn ein direkter Konkurrent auf diese Weise dann die Punkte bekommt. Das ist klar, aber da waren wir ja schon, es gibt wahrscheinlich kein wirklich gerechtes Urteil in diesem Fall.
Ja, und ein bisschen geht es auch unter, dass Union jetzt zwar sehr viel Ballbesitz hatte, aber auch nicht so wahnsinnig krass viele Chancen, muss man sagen.
Ja, genau. So, also,
es wird auch so getan, als ob sie auf jeden Fall das 2-1 geschossen hätten. Klar, wenn Hofmann im Tor steht, vielleicht. Aber dann kann man wirklich drüber reden, ist das gerecht, wenn dann der Stürmer im Tor stehen muss.
Ja, und also dieses Argument, dass Bochum da geschwächt wurde, ist ja schon eins. Also natürlich kannst du auch zu zehnt noch da ein Tor schießen. Bochum hat da auch in der Schlussphase noch durchaus Abschlüsse gehabt. Ich erinnere mich an eine Szene von Broschinski, wo Renault schon geschlagen ist und er den Abschluss einfach nicht rechtzeitig hinbekommt und ein Berliner sich noch dazwischen wirft. In der 88. Deswegen war übrigens das Wechselkontingent ausgeschöpft, wechselt Hecking 2 Offensivspieler ein mit Hofmann und der Witt. Also es ist ja jetzt nicht unmöglich, natürlich unwahrscheinlich aufgrund der Restspielzeit, aber denkbar wäre es ja.
Ach Gott, das sind Themen, auf die hat man echt gar keine Lust. Gott sei Dank wird das Ende Februar irgendwann geklärt sein. Aber dann würde mich mal noch so euer allgemeiner Blick auf den Tabellenkeller interessieren. Knipsen wir mal die Taschenlampe an. Wir haben jetzt Kiel und wir haben Bochum angeleuchtet. Paik, du musst mir jetzt nicht erklären, wie Heidenheim aufbaut. Das machen wir im Heidenheim-Schwerpunkt oder haben wir ja gerade erst neulich auch im Heidenheim-Schwerpunkt besprochen. Aber wenn du dir die Teams da unten anguckst, glaubst du, nur Heidenheim ist der Gegner? Vorhin fiel auch schon mal Hoffenheim noch als Name oder gibt es noch vielleicht den berühmten Fall eines Teams, das jetzt noch gar nicht damit rechnet, dass da unten reinrutscht? Der BVB vielleicht?
Ja, schwierig. Also Hoffenheim ist natürlich punkttechnisch noch gut im Keller, haben aber an sich natürlich die Qualität, weiter oben zu stehen, haben ja im Winter jetzt auch nochmal ganz gut Geld ausgegeben. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die nicht unbedingt jetzt noch mit in dieses Dreiergespann reinrutschen. Vielleicht noch St. Pauli, allerdings halte ich die auch aktuell für sehr konstant. Die sammeln irgendwie hier und da mal ihre Punkte. Deswegen, ich glaube wirklich, das wird so ein Dreikampf Heidenheim, Kiel, Bochum um den Relegationsplatz. Und dann muss man halt auch erstmal die Relegation spielen. Das wird nämlich, glaube ich, auch alles andere als einfach. Darum, ich glaube, das wird zwischen den dreien sich entscheiden.
Schließe ich mich eigentlich an. Ich hatte bis vor kurzem so ein bisschen Richtung Union geschielt, weil da rund um Trainerwechsel und so weiter eben auch viel Unruhe drin war und das ja auch nicht ad hoc funktioniert mit Baumgart. Aber ich glaube, da können wir langsam einen Haken dran machen. Hoffenheim kann ich mir auch einfach aufgrund individueller Spielerqualität nicht vorstellen, dass die haben ja eben auch einen Vorsprung, ne? Also die müssen ja auch erstmal verlieren. Das kann ich mir nicht vorstellen und die werden irgendwo punkten und ich kann mir zwar vorstellen, dass die, wenn die nach Bochum müssen oder so, ich weiß nicht, ob sie noch gegen Heidenheim beispielsweise spielen, aber dass sie da dann irgendwie überrannt werden. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, dass die irgendwie mal gegen, keine Ahnung, Kategorie Dortmund oder so auf einmal wieder ein totales Superspiel zeigen oder gegen Stuttgart oder wen auch immer, weil die eben die Qualität dafür haben.
Ja, das ist natürlich wahr. Also Hoffenheim spielt tatsächlich auch nacheinander in Bochum und dann zu Hause gegen Heidenheim und dann auf St. Pauli. Also dieser Dreier-Stretch, der wird sehr wichtig. Jetzt vorher kommen noch 2 Spieltage, aber dann sind es eben die 3 Spieltage nacheinander. Ich meine, das ist jetzt alles Spekulation, was wir machen und es ist eigentlich nicht seriös zu beantworten. Aber wenn ihr mich fragt, Union und St. Pauli sind für mich aus unterschiedlichen Gründen raus. St. Pauli, weil sie brutal gut in der Defensive sind. Ja. Und ich habe St. Pauli vor der Saison komplett falsch eingeschätzt und Alexander Blessin, auch die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, komplett falsch eingeschätzt. Gut, konnte es halt auch nicht wissen. Bei Union, da hatte ich immer schon den Eindruck, wenn sich das zurecht rückelt, dann ruckelt sich das zurecht und dann holen sie sich genügend Punkte und das scheint jetzt zu funktionieren. ich würde den FCA noch nicht komplett raus aus der Verlosung nehmen. Das Ding ist, Augsburg steigt nicht ab. Die sind wie Bochum. Ja. Die sind ehrlich gesagt auch wie Hoffenheim. Auch Hoffenheim steigt eigentlich nicht ab. Das heißt, es ist nicht damit zu rechnen, dass die runtergehen. Aber dass die unten nochmal reingezogen werden, das würde mich nicht überraschen. Weil da ist sehr wenig gerade da. Aber gut, ich habe halt mehr Augsburg gesehen als ihr.
Das ist richtig. Die haben halt, auch da gilt das, was für Hoffenheim gilt, die haben halt einen Vorsprung. Das
mal schauen. Ja, klar, der ist noch viel größer, 13 Punkte. Also.
Ja, eben, da müssten mehrere Teams eigentlich so richtig anfangen zu punkten. Und ja, das sehe ich jetzt noch nicht direkt.
An sich läuft es ja bei Augsburg zuletzt eigentlich ganz gut, wenn ich jetzt mal gucke, aus den letzten 6 Spielen, 3 Siege, 2 Unentschieden.
Ja, das ist die Werder-Situation. Erinnert ihr euch? Als Werder 30 Punkte hatte und gesagt hat, jetzt können wir, Abstiegskampf ist jetzt vorbei, alles
aber
gut.
Aber da gab es jetzt auch nicht unbedingt Heidenheim, Kiel und Bochum, die so wenig Punkte haben.
Ja, auf der anderen Seite, dieses Schneckenrennen hatten wir ja letztes Jahr auch und dann fing auf einmal Mainz an zu punkten, Köln war am Ende auch nochmal dran, Union hat es am Ende irgendwie geschafft, die waren schienen schon sehr weit unten rein zu rutschen und kamen wieder raus. Also
das ist auch das, woran wir uns festhalten an Mainz in der Saison.
Dito, also ich glaube, das sitzt mal im selben Boot. Ja.
Hey, die haben aber einen Trainerwechsel dafür gebraucht, da müsst ihr nochmal in die Tasche.
Ja, natürlich haben sie einen Lee und das ist natürlich schon eine Waffe.
Ja, stimmt, das weiß ja auch jeder, dass der damals entscheidend war für den Klassenerhalt. Es war nicht irgendwie Amiri, den man geholt hat vom kommenden deutschen Meister, sondern Jason Lee war das.
Ja, ich und Maxim Leitsch.
Und ja, natürlich Maxim Leitsch, wobei der hat jetzt am Wochenende sogar eine Rolle gespielt. Aber gut, ich will jetzt nicht wieder zurück in die Spielanalyse des 21. Spieltags ableiten. Aber ich habe den Eindruck, wenn ich mal so versuche, unser Gespräch zusammenzufassen, dass die Stimmung bei euch beiden eigentlich ganz okay ist, weil man sieht positive Ansätze, man hat Hoffnung durch die Wintertransfers und so komplett überraschend ist die Situation nicht, wo man steht, für Pike noch weniger als für Jakob, bei dir war es halt dann irgendwann nach dem Saisonstart klar, wo man steht.
Genau. Also es konnte ja auch nicht mehr schlimmer werden so und insofern ist ja die Tendenz positiv, ja.
Das ja, ist doch also wirklich mal ganz positiv, ja.
Pike bei dir uns auch. Ist auch zur Hinrunde war so der Wunsch, wenn wir in die Rückrunde starten und noch nicht komplett abgeschlagen sind, sondern in der Rückrunde noch eine Chance haben, das war so unser Wunsch, das haben wir aktuell erreicht. Das Einzige, was halt wirklich nervt, ist, dass man gegen die Konkurrenten nichts holt, sondern wenn, dann gegen Leverkusen und Dortmund. Das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau.
Ja, Mann, ja, Amen, ey.
Aber ja, das bringt einem vielleicht am Ende dann eher ein bisschen weniger. Aber dass wir noch die Chance haben auf dem Relegationsplatz, das ist für uns schon mehr als genug, sind wir auf jeden Fall aktuell zufrieden mit.
Also so aus Erfahrung, Relegation macht gar nicht so viel Spaß.
Das wissen wir auch.
Aber ja, stimmt. Genau. Tut mir leid, ja, ich wollte keine Wunden aufreißen. Ja.
Und zwar irgendwie mit einem umgedrehten Verlauf. Gutes Hinspiel und dann ganz fürchterliches Rückspiel, umgedreht zu Bochum. Aber ich kann euch sagen, also es wird sowieso sehr lange noch spannend sein. Und die Schlussphase der Saison wird sehr wahrscheinlich eine Rolle spielen. Und da ist nämlich der Fall jetzt so, dass man da jetzt quasi auf die Spiele guckt und dann sieht man, für Bochum sieht man, Werder auswärts, Union zu Hause, die könnten dann schon durch sein. Heidenheim auswärts, okay, das wird auf jeden Fall interessant. Mainz 05 zu Hause und dann auswärts bei St. Pauli. Gucken wir mal, wie es dann bei St. Pauli ist. Aber dadurch, dass wir die Konstellation noch nicht wissen, wird Werder Bremen dann Europapokal spielen oder ist die Saison mehr oder weniger schon durch? Hat sich Union jetzt wirklich da unten rausgespielt oder hängen die noch drin? Kann man eigentlich noch nicht so wirklich sagen, wie das werden wird. Man sieht aber auf jeden Fall, da sind Gegner mit dabei, gegen die kann man in der Theorie Punkte holen. Und bei Holstein Kiel ist es aber gar nicht so sehr anders, obwohl die Gegner eine andere Qualität haben. Aber du spielst halt auswärts in Leipzig. Mal gucken, ob die dann noch Marco Rose haben, dann gibt's eine Chance, sage ich jetzt einfach mal so frech. Zu Hause gegen Gladbach, keine Ahnung, ob die dann wirklich Champions League spielen gerade oder ob die Saison dann doch wieder vorbei ist, weil sie Zehnter sind. Bei Gladbach weiß das selber gerade keiner. In Augsburg, wenn die irgendwie noch mit reinrutschen, dann wird das nochmal richtig interessant. Zu Hause gegen Freiburg und dann in Dortmund wird man in die Champions League vermasseln. Also keine Ahnung, also es ist, wie gesagt, blödes Spekulieren, aber mir macht das irgendwie Spaß, schon so vorauszublicken ins Frühjahr und mir zu überlegen, warum könnte das interessant werden? Und dann kommt es komplett anders und es ist aber trotzdem interessant, die letzten Spiele.
Ja, das stimmt, ja.
Es wird werden. Ihr zwei, Das hat große Freude gemacht, mit euch auf dieses Spiel zurückzublicken. Auch schön, dass wir es quasi in so entspannte Atmosphäre tun konnten. Ich glaube, gestern wäre die Aufnahme ein bisschen schwieriger geworden, gestern Abend.
Ja.
Ja. Es ist emotional auslaugend manchmal, aber es bleibt nicht aus.
Ich sag's ganz ehrlich, der Montagabend war für mich der Best Case als Aufnahmeszenario, weil ich mir gedacht habe, Dienstag, da seid ihr emotional mir schon wieder zu weit weg von diesem Spiel und Sonntag seid ihr zu nah dran und ich muss ja meine eigene Folge aufnehmen. Deswegen, das hat
jetzt
schon
irgendwie nicht abzusehen, dass so viele am Ende gesagt haben, so ja, Kiel-Bochum, das war das Highlight vom Wochenende. Warum? Wie?
Ich habe dieses Spiel zusammen mit mit meiner kompletten Runde dann geguckt. Die kamen alle schon zu dem Spiel und haben sich beschwert, dass sie dann noch danach Leipzig gegen St. Pauli gucken mussten. Und alle Gäste der gestrigen Sendung haben gesagt, ja, also wenn es umgedreht gewesen wäre, wäre ich erst zum späten Spiel gekommen. Aber wir waren alle ganz fantastisch unterhalten und das hat dann aber den Frust über Leipzig gegen St. Pauli ehrlich gesagt noch erhöht, weil wir haben Fußball gesehen und dann kam Raba Leipzig gegen St. Pauli zu zwei Kontern. Aber gut, ich bin gespannt, wie das für Holstein und für den VfL weitergeht. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Paik, vielen, vielen herzlichen Dank im 1912 FM Podcast. Ihr wisst es, einer der Podcasts mit dem schönsten Podcast-Logo. Ich werde nicht müde, es zu betonen. Gibt es auch hoffentlich bald mal wieder eine Folge, oder Paik?
Ja.
Kannst du schon Konkretes sagen oder nur so?
Ist festbar. Wir versuchen diese Woche aufzunehmen, dass es noch vor dem Frankfurt-Spiel kommt und dann, ja.
Sehr gut. Wird verlinkt. Vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
Ich habe zu danken.
Und ich danke natürlich auch Jakob. Ganz fantastisch immer, mal jemanden kennenzulernen, den man nur über das Forum kennt unter mitmachen.rasen.de. Da bist du ja als Jabo registriert.
Ja.
Also ganz im Ernst, wenn das immer so wäre, wenn man Leute aus der Community vors Mikro zieht, dann kann ich nur noch mit Rasenfunk-Community-Mitgliedern Sendung machen. Ganz fantastisch. Vielen Dank dir.
Ja, vielen Dank dir. Also es war mir echt eine absolute Freude, hier zu sein. Ich war ein bisschen aufgeregt, aber es hat riesen Spaß gemacht, muss ich echt sagen.
Das ist schön zu hören. Und wie ist es mal, dabei zu sein und es nicht zu konsumieren?
Ja, Wahnsinn. Ich hätte mir das ja nicht bis vor kurzem nicht vorstellen können. Ich habe auch etwas verblüfft auf mein Handy geguckt, als ich diese Anfrage gesehen habe. Aber ja, war ganz, ganz fantastisch.
Das freut mich sehr. Ich fand es auch sehr schön mit euch beiden. Vielen herzlichen Dank an euch beide. Und ich danke natürlich auch euch da draußen, lieben Hörerinnen und Hörern. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Werbepaywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung unter rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Kasion77, bei Kaik, bei Hönes-XL, bei Sonja, bei Miko und bei Bastiologe. Sie alle sind eben auf rasenfunk.de gegangen und da könnt ihr den Unterstützen-Button klicken und dann könnt ihr uns unterstützen. Mit einem Betrag eurer Wahl, geht per Dauerauftrag, per PayPal, per Kreditkarte, wie ihr das wollt. Und so finanzieren wir eben alles, was wir hier im Rasenfunk machen und eben auch Gästehonorare für unsere Gäste. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr gerne auch Input zu dieser Folge geben, aber Vorsicht, könnte sein, dass ich euch irgendwann einlade. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald, macht's gut. Ciao.
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 Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.